Bei dem Lied, das wir gerade gesungen haben, hat eins eurer Kids mich die ganze Zeit wie gebannt angeschaut, konnte aber nicht sehr viel lernen, was die Bewegungen angeht und stand deswegen relativ stocksteif da. Axel Klaus bin ich aus Heidelberg. Zusammen mit meiner Frau Mareike sind wir dort seit über 9 Jahren in der Hoffnungskirche der Baptistengemeinde. Wir haben 3 Mädels, meine ganze Familie, meine 4 Frauen sind auch gerade auf dem Hila, zusammen mit einer in diesem Jahr wirklich sehr großen Gruppe aus Heidelberg. Fast 50 Teilnehmer sind aus Heidelberg dabei und es war klasse für mich, gerade mal einen Einblick zu bekommen. Ich habe noch nie irgendwas vom Hila gesehen. Dazu muss ich einmal nach Hemsbach kommen, um so ein paar Ausschnitte zu sehen. Das ist sehr schön. Und das wirkt ja so, als hätten die eine tolle Zeit dort. Ursprünglich bin ich aus Weinheim und dann nach über 20 Jahren im Norden Deutschlands, eben vor 9,5 Jahren nach Heidelberg, also in die Region zurückgekommen, mit der ich mich doch auch sehr verbunden fühle. Wir haben als Gemeinde Veränderungen vor uns. Mareike hat entschieden, dass sie im nächsten Jahr aufhört in unserer Gemeinde und in den Schuldienst als Pastorin und Religionslehrerin geht, in eine ganz besondere Schule in Ladenburg für Behinderte. Und dort wird sie auch ja, nicht nur Religionsunterricht geben, sondern in dieser Schule gibt es immer wieder auch seelsorgerliche Situationen, weil Kinder sterben auch während der Schulzeit. Und dann ist sie dort natürlich auch für die Familien und die anderen Schüler da. Ich selber habe der Gemeinde vorgeschlagen, dass ich ab nächstem Jahr einen Schwerpunkt setzen möchte in der Flüchtlingsarbeit. Das tue ich ohnehin schon seit 2014, aber jetzt ist mein Wunsch, auch meine Stelle einmal etwas spezialisieren zu können und da wirklich auch einen klaren Schwerpunkt setzen zu können. Das hat viele Wellen in der Gemeinde ausgelöst und das ist jetzt in einem längeren Gesprächsprozess. Ohnehin muss ja auch jemand nachfolgen für Mareike und dann verbunden mit der Frage, ob ich eben diese spezialisierte Stelle auch bekommen kann. Das wird sich noch einige Monate hinziehen und ist auch natürlich für die ganze Gemeinde jetzt ein wichtiger Prozess, denn es geht ja letztlich um die Frage, wo wollen wir Schwerpunkte in den nächsten Jahren weiter setzen. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In den letzten Monaten war ich in Gedanken viel und oft beschäftigt mit der Weltlage, kann man so sagen. Habe natürlich fassungslos wahrgenommen, was da in der Ukraine vor sich geht, wo ich auch Freunde habe. Verfolge den Live-Blog mehrmals am Tag zu den Ereignissen dort, mache mir Gedanken, welche Auswirkungen das alles noch haben wird und bete für die Menschen, die dort und an anderen Orten so Schreckliches erleiden müssen. Und ich vermute, euch geht es genauso. Es ist auch gut und es ist wichtig, wenn wir uns die Sorgen und Nöte anderer zu eigen machen und nicht die Augen davor verschließen. In dieser Predigt gönnen wir uns aber mal eine kurze Auszeit und wollen uns mit uns selbst beschäftigen und über eine sehr persönliche Frage nachdenken. Wer bin ich eigentlich? Wir starten bewusst ein bisschen grüblerisch. Da ist ein Individuum auf dieser Weltkugel inmitten Milliarden anderer Menschen, auf einem Planeten, inmitten von Milliarden von Planeten und Galaxien. Dieses Individuum bin ich. Schon in sich ein merkwürdiger Gedanke, unsere Existenz. Es gibt uns. Klein, schnell zu übersehen wie eine Ameise im Ameisenhaufen. Immerhin, wir sind da. Aber dies wäre keine Predigt, wenn es nur um uns selbst gehen würde. Eine zweite Frage liegt nahe. Wer bin ich und wer ist Gott? Menschen der Bibel bringen ihre Existenz in Verbindung mit Gott. Wer ist Gott? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht habt ihr diesen Vergleich schon einmal gehört aus der Welt der Haustiere. Der Hund sagt, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe, du musst Gott sein. Die Katze sagt, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe, ich muss Gott sein. Ich erlaube mir sicherlich mit eurem Einverständnis in dieser Predigt von zwei Dingen auszugehen. Die erste Prämisse lautet, es gibt einen Gott. Die zweite lautet, ich bin es nicht. Die Bibel zeigt uns, dass in den Augen Gottes jeder und jede von uns ein liebenswertes und geliebtes Geschöpf ist. Einzigartig, unverwechselbar, bedeutsam. Und das trotz aller unserer Macken, trotz aller Fehler, trotz manchem echten Versagen. In Psalm 139 heißt es, dass Gott uns schon im Mutterleib als Menschen zusammengefügt hat. Er hat uns geplant. Auch wenn es unsere Eltern waren, die uns gezeugt haben, den Menschen, die Persönlichkeit, das liebenswerte Individuum, das hat er sich erdacht und er hat es wunderbar gemacht. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Eine Aufforderung mit Augenzwinkern, irgendwie logisch, was sollte mich überhaupt davon abhalten, ich selbst zu sein? Dann schauen wir genauer hin und stellen fest, naja, da gibt es schon ein paar Sachen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich irgendwie verbiegen. Ich sage nicht offen, was ich denke. Vielleicht aus Angst vor den Reaktionen. Ich tue nicht das, was ich gern tun möchte. Vielleicht, weil ich es mir nicht zutraue. Was können wir also dafür tun, wir selbst zu sein? Zwei Dinge, die wir tun können, möchte ich gerne vorstellen und ich möchte sie anhand von Handbewegungen erklären. Die erste sieht so aus. Loslassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einmal machen, wie sich das anfühlt. Eine geschlossene Faust, die sich öffnet. Loslassen. Wir neigen dazu, festzuhalten. Grundsätzlich gilt aber doch, je mehr man etwas kontrollieren möchte, desto mehr verliert man in Wirklichkeit die Kontrolle. Zumindest in vielen Lebensbereichen ist das der Fall. Je mehr wir uns bemühen, bei einem Date oder bei einem Geschäftsabschluss einen guten Eindruck zu machen, desto verkrampfter läuft unser Gespräch und wir wirken vielleicht sogar regelrecht aufdringlich. Je enger wir uns an Menschen klammern, desto mehr neigen diese dazu, uns von sich zu stoßen. Um ganz wir selbst sein zu können, müssen wir etwas loslassen. Was ist es, was wir loslassen müssen? Zum Beispiel Erwartungen. Wir müssen Erwartungen loslassen, die wir uns zu eigen gemacht haben. Fast jeder Mensch oder jede Institution, die in irgendeiner Weise Teil unseres Lebens ist, möchte, dass wir uns verändern. Der Chef möchte, dass wir produktiver werden oder die Chefin, natürlich. Unsere Bank möchte, dass wir mehr Schulden machen. Medienanstalten möchten, dass wir mehr auf den Bildschirm oder den Display gucken. Und Restaurants möchten, dass wir mehr essen, vor allem essen gehen. Jeder hat irgendwie einen Plan für uns. Die Menschen, mit denen wir leben, haben Erwartungen. So möchte ich dich haben, so sollst du sein. Manche dieser Erwartungen werden klar formuliert, andere stehen unausgesprochen im Raum. Doch wer sich zu sehr an den Erwartungen orientiert, wer so sein will, wie andere es von ihm fordern, der Partner, die Eltern, die Freunde, die Kollegen, stellt auf Dauer fest, dass er sie nicht erfüllen kann. Und, was viel schlimmer ist, er lebt nicht sein eigenes Leben. Er führt letztlich ein hohles Leben. Um wir selbst zu sein, müssen wir die falschen Erwartungen anderer, die wir verinnerlicht haben, loslassen. Doch auch manche eigene Erwartungen müssen wir loslassen, ein Stück weit. Wir haben Wünsche und Sehnsüchte. Manchmal wollen wir eben gerade nicht wir selbst sein, sondern ganz anders. Ach, wäre ich doch nur. Warum kann ich nicht? Weshalb bin ich so? Punkt, Punkt, Punkt. Viele Menschen haben ein Bild von sich vor Augen und denken, so müsste ich sein. Obwohl dieses Bild, dieses Ich vielleicht im Widerspruch steht zu dem, was Gott mit dir geschaffen hat. Wir vergleichen uns mit anderen, wir wollen so sein wie sie, so sportlich, so dünn, so sympathisch, so intelligent, so schön singen können wie unsere beiden Musiker gerade hier. Wir machen uns Hoffnungen und erliegen dabei manchen Illusionen. In den Vätergeschichten im ersten Buch Mose wird uns die Geschichte von dem ungleichen Zwillingspaar Jakob und Esau berichtet. Ihre Eltern waren Isaak und Rebekka. Rebekka hatte einen Lieblingssohn. Das sollte man als Mutter ja nicht haben. Aber so war es und es war Jakob. Jakob war ein paar Minuten jünger als Esau und genau darunter litt er. Er wollte nicht er selbst sein, sondern ein anderer. Doch den gab es dummerweise schon. Und dieser jemand, Esau, hatte das Erstgeburtsrecht und würde einmal alle damit verbundenen Privilegien bekommen. Doch Jakob war gut darin, sich zu verstellen. Einmal zog er Esau in einem sensiblen Moment über den Tisch, um sich das Erstgeburtsrecht zu sichern, Stichwort Linsensuppe. Und dann wird uns noch jene Geschichte berichtet, in der Jakob sich den Segen des Vaters erschleicht, und die wollen wir uns gleich einmal anschauen. Der Segen des Vaters bedeutete damals alles. Für uns in unserer heutigen Zeit ist dieser Gedanke nicht so naheliegend, aber über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte, im Grunde bis zur Industrialisierung, war es eine Basis jeder Gesellschaft und auch heute noch in vielen Kulturen ein tragender Baustein. Die Lebenskraft des Vaters sollte gesammelt weiter strömen in die kommenden Generationen. Nur einer konnte sie erben, der Besitz musste zusammenbleiben. Dieser eine wollte Jakob sein. Hohe Erwartungen bringen ihn dazu, sich zu verstellen, seine eigenen, aber auch, wie wir sehen werden, die seiner Mutter. Hören wir auf diesen Bericht aus 1. Mose 25. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte: Mein Sohn. Ja, Vater, erwiderte Esau. Isaak sagte: Ich bin alt und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb nimm Pfeil und Bogen, jage ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht, wie ich es gern habe. Ich will mich stärken, damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. Rebekka hatte das Gespräch mit angehört. Als Esau gegangen war, um für seinen Vater das Wild zu jagen, sagte sie zu Jakob: Ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte: Jage mir ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht. Ich will mich stärken und dich segnen, bevor ich sterbe. Darum hör auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei schöne Ziegenböckchen. Ich werde daraus ein leckeres Gericht bereiten, wie dein Vater es gern hat. Das bringst du ihm dann, damit er dich vor seinem Tod segnet. Aber Esaus Haut ist behaart und meine ist glatt, erwiderte Jakob. Wenn mich nun mein Vater betastet, merkt er den Betrug und statt mich zu segnen, verflucht er mich. Doch seine Mutter beruhigte ihn. Der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Tu, was ich dir gesagt habe und bring mir die Böckchen. Jakob holte sie und seine Mutter bereitete ein Gericht zu, wie sein Vater es gern hatte. Darauf holte Rebekka das Festgewand Esaus, ihres Älteren, das sie bei sich aufbewahrte, und zog es dem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Böckchen legte sie ihm um die Handgelenke und um den glatten Hals. Dann gab sie ihm das leckere Fleischgericht und dazu Brot, das sie frisch gebacken hatte. Jakob ging zu Esau ins Zelt und sagte, »Mein Vater!« »Ja«, sagte Isaak, »welcher von meinen Söhnen bist du?« »Esau, dein Erstgeborener«, antwortete Jakob. »Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst.« »Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn?«, fragte Isaak. Jakob erwiderte, »Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen.« »Tritt näher«, sagte Isaak, »ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist.« Jakob trat zu seinem Vater. Der betastete ihn und sagte, »die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.« Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die seines Bruders. Darum wollte er ihn segnen. Aber noch einmal fragte Isaak, »bist du wirklich mein Sohn Esau?« Jakob antwortete, »ja, der bin ich.« »Dann bring mir das Gericht«, sagte Isaak. »Ich will von dem Wild meines Sohnes essen und ihn dann segnen.« Jakob gab ihm das Gericht und sein Vater aß, dann reichte er ihm Wein und er trank. Darauf sagte Isaak, »komm her, mein Sohn, und küsse mich.« Jakob trat heran und küsste ihn. Isaak roch den Duft seiner Kleider. Da sprach er das Segenswort. Jakob bekommt den Segen. Geht es mit seinem Leben danach steil bergauf? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Sache fliegt auf und er wird zum Flüchtling. Es lohnt sich, diese Kapitel 25 bis 36 aus dem ersten Mosebuch einmal in einem Rutsch zu Hause zu lesen. Und wir sehen, er wird zum Flüchtling, dann wird er zum Diener. Jahrelang fristet er sein Dasein als Knecht bei seinem Onkel Laban und wird selbst betrogen. Dann wird er wieder zum Flüchtling. Zum Ende gibt es ein Wiedersehen mit seinem Bruder Esau und Jakob wirft sich vor ihm nieder und bittet um Verzeihung. Es lohnt nicht, ein anderer sein zu wollen, die Erwartungen anderer erfüllen zu wollen, egal wie hoch die Rendite zunächst zu sein scheint. Lass los, wollen wir Jakob zurufen. Lass das Böckchen wieder frei. Er tut es nicht. Wir rufen ihm zu. Lass den Teller mit dem Gericht fallen. Er tut es nicht. Lass das Fell, das du um deine Hand gewickelt hast, los. Er tut es nicht. Zieh das Gewand Esaus wieder aus. Lass es los. Er tut es nicht. Er versucht, ein anderer zu sein. Es berührt mich, wie ungeschönt die Menschen der Bibel dargestellt werden. Gott hat uns ja dazu geschaffen, genau wir selbst zu sein und niemand anderes. Denn alle anderen gibt es ja schon. Am Ende deines Lebens wird er dich nicht fragen, warum bist du nicht der oder der gewesen? Gott hat uns dazu geschaffen, an unserem eigenen Leben Freude zu haben und ihm Freude zu machen. loslassen. Erwartungen können wir loslassen, auch unsere Masken. Je mehr ich derjenige werde, der ich eigentlich bin, desto weniger muss ich den anderen etwas vormachen. Ich muss nicht mehr so tun, als ob. Wie Jakob tun wir uns damit oft nicht leicht, aber in Wirklichkeit ist Offenheit sehr attraktiv. Im Grunde sehen wir uns danach, einfach wir selbst sein zu können. Welch eine Erleichterung ist es, wenn wir nicht so tun müssen, als seien wir intelligenter, erfolgreicher oder auch frömmer, als wir wirklich sind. In uns befindet sich ein ganz ungeschminkter Mensch, jemand ohne Arglist. Bei Gott müssen wir nie so tun, als ob. Er kennt uns ohnehin. Und ehrliche Zerbrochenheit gefällt Gott besser als vorgetäuschte Stärke. Gott, so sieht's in Wirklichkeit bei mir aus. So bin ich. Und Gott sagt, ich weiß. Es ist okay. Ich nehme dich an. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Das hat etwas mit Loslassen zu tun, mit Entkrampfung. Ich muss mich nicht so schrecklich anstrengen. Grundsätzlich ist Anstrengung ja nichts Schlechtes. Durch Anstrengung schaffe ich es, mein Zimmer aufzuräumen, eine Reihe unangenehmer Telefonate zu führen, beim Joggen noch eine weitere Runde zu drehen. Doch möchte ich auf einer tieferen Ebene Veränderung erleben, dann brauche ich eine Kraft, die größer ist als meine Anstrengung. Jemand gibt uns den Rat, streng dich an, dich zu entspannen. Streng dich mehr an, einzuschlafen. Streng dich mehr an, dir keine Sorgen zu machen. Streng dich an, vor Freude überzusprudeln. Das haut nicht hin. Es gibt Grenzen für das, was man mit Anstrengung erreichen kann. Eine alte Geschichte erzählt von einem ehrgeizigen jungen Mann, der einen Lehrmeister aufsuchte und sagte, ich möchte gerne Ihr Schüler werden, Ihr bester Schüler. Wie lange muss ich lernen? 10 Jahre. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Was ist, wenn ich mich doppelt so stark anstrenge wie alle Ihren anderen Schüler? Dann dauert es 20 Jahre. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Das hat mit Loslassen zu tun. Die zweite Handbewegung, die ich euch noch zeigen möchte, die uns auf die Sprünge helfen soll, wir selbst zu sein, scheint das genaue Gegenteil zu sein von dem, was wir eben gesehen und eingeübt haben, nämlich anpacken. Nanu, was soll das? Ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Eben sollten wir noch loslassen und jetzt anpacken? In 1. Timotheus 6, Vers 19 spricht Paulus davon, dass wir das wahre Leben ergreifen sollen. Wir sollen einen Schatz sammeln als einen guten Grund für unser Leben. Im Philipperbrief spricht er von dem Ziel des Lebens und dann sagt er ganz selbstkritisch, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Tatsächlich ist es wohl so. Um so zu leben, wie Gott es sich für uns gedacht hat, unser wahres Ich, können und sollen wir auch etwas tun. Wir packen es an. Wir machen uns auf den Weg. Wir bleiben nicht stehen. Wir verändern uns. Versucht es einmal, wie sich das anfühlt, das Anpacken, jetzt die umgekehrte Bewegung. Wir packen es an. Psychologen sprechen in unserer Zeit oft von einem großen seelischen Gesundheitsproblem. Und sie reden nicht unbedingt von Depression oder Angstzuständen, sondern von Entwicklungsverzögerung, Stagnation. Stagnation bedeutet, dass jemand zwar bestimmte Fähigkeiten besitzt, aber keinen Sinn darin sieht, sie auch einzusetzen. Da fehlt Vitalität. Da fühlt sich jemand innerlich wie leblos. Vielleicht erkennt man das von außen gar nicht. So wie bei einer Ehe, die nach außen wunderbar funktioniert, aber in Wirklichkeit ist sie zur bloßen Routine verkommen. Stagnieren ist das Gegenteil von Gedeihen. Habe ich den Eindruck, dass sich meine Persönlichkeit weiterentwickelt oder stecke ich momentan in einer Sackgasse? Bin ich dabei, das zu werden, als was ich gedacht war, was der Schöpfer des Lebens mir zu Beginn mit auf den Weg gegeben hat? Wobei fühlst du dich richtig lebendig, quick lebendig? Bei welchen Tätigkeiten, in welcher Umgebung, mit welchen Menschen kannst du so sein, wie du bist? Welche Träume hattest du früher einmal, die du aufgegeben hast, die im Laufe der Zeit verschüttet wurden? Vor vielen hundert Jahren, zur Zeit des Alten Testamentes, schenkte Gott dem Propheten Hesekiel einen Traum, eine Vision, in der es um Stagnation ging. In Hesekiel 37 finden wir das. Er sah darin ein Tal voller trockener Knochen, ein Bild für eine gehemmte Entwicklung. In dieser Vision fragt Gott Hesekiel, können diese Gebeine leben? Und Hesekiel entgegnet, du allein weißt es, Herr. Gott wusste es tatsächlich und er erweckte in dieser Vision die Knochen zum Leben. Gott möchte, dass wir lebendig sind, dass wir wachsen. Jesus sagte, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Und er sagte auch, dass für Gott alles möglich ist. Es ist wie wenn aus einem riesigen Marmorblock ein Kunstwerk herausgemeißelt wird. Ein Steinmetz, der gefragt wurde, wie er das schaffe, schüttelte nur verständnislos den Kopf und sagte, die Figur ist doch längst drin. Ich haue nur weg, was nicht dazugehört. Gott hat sich Mühe gegeben mit mir und mit dir und ihm ist ein wahres Meisterwerk gelungen. Ob wir uns nun selbst mögen oder nicht, Gott mag dich. Und sein Kunstwerk kann im Lauf deines Lebens immer deutlicher zutage treten. Sein Kunstwerk kann im Lauf unseres Lebens immer deutlicher zutage treten, wenn wir ihn an uns arbeiten lassen, wenn wir loslassen. Und wenn wir bereit sind, auch unseren Teil beizutragen und es ergreifen. Amen.